Ihr Lieben, die meisten Menschen träumen irgendwann davon, mal etwas Besonderes im Leben zu erreichen. Wir wollen ein Star sein oder ein Held oder wenigstens jemand, an den sich mal einige gerne erinnern. Einer, der das wirklich geschafft hat, ist Elvis Presley. Er verkaufte 25 Millionen Musikalben, produzierte 33 Filme und hatte rund um den Globus 1 Milliarde Fans. Noch heute, fast 40 Jahre nach seinem Tod, sind viele Menschen von seiner Musik begeistert. Manche kleiden sich wie er und pilgern zu seinem Grab. Doch trotz seines Ruhmes war Elvis nach Aussagen seiner Freunde eine sehr unerfüllte und unglückliche Person. Er starb schon mit 42 Jahren an Übergewicht und einer Überdosis Tabletten. In einem Interview sagte seine Frau Priscilla über ihn: Elvis fand nie eine Antwort darauf, wer er war und was seine wirkliche Berufung im Leben war. Er wusste, dass es irgendetwas geben musste, für das es sich zu leben lohnt. Vielleicht zu predigen, zu dienen oder Menschen zu helfen. Das saß tief in ihm drin. Doch wie er lebte, füllte diese Leere nie aus. Elvis war nur glücklich, wenn er auf der Bühne stand, denn dann musste er nicht mehr über diese Fragen nachdenken. Ich möchte, dass du nicht den gleichen Fehler begehst wie Elvis, und darum beschäftigen wir uns heute mit diesem wichtigen Thema Menschen dienen. Der dritte Teil unseres Leitbildes. Da heißt es: Wir wollen die Liebe, die wir von Gott empfangen haben, an andere weitergeben. Dies geschieht vor allem dadurch, dass wir ihren Bedürfnissen begegnen und ihnen dienen. Wir wollen darauf hören, wozu Gott uns in unserem Dorf beruft. Für diesen Auftrag geben wir unser Bestes und haben Freude daran. In der Bibel steht dazu Folgendes: Gottes Geschöpfe sind wir, in Jesus Christus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Der Vater im Himmel hat dich tatsächlich erdacht. Er hat dich geformt. Er hat viel Gutes in dich hineingelegt, er hat sich Mühe mit dir gegeben, du bist wirklich ein Wunderwerk Gottes. Niemand kann das, was du alles kannst. Und nun hofft dein Schöpfer natürlich sehr, dass du auch etwas aus deinem Leben machst. Du hast die Fähigkeit, etwas auf dieser Welt zu bewegen. Du kannst etwas tun, was dein Leben erfüllt. Die Frage ist nur, worauf wartest du eigentlich? An Arbeit mangelt es uns auf unserer Welt und in unserer Gemeinde sicherlich nicht. Und Paulus schreibt hier auch, dass Gott bereits genug Dinge vorbereitet hat, die wir tun sollen. Ich glaube, dass uns eher die Motivation fehlt, uns für Gott einzusetzen. Wir schieben Dringendes vor. Wir meinen nicht perfekt genug, für solch eine Aufgabe zu sein. Oder wir lassen uns lieber bedienen, als selbst Hand anzulegen. Wir sind mit vielen anderen Dingen total beschäftigt, sodass wir gar keine Zeit mehr zum Dienst haben. Doch damit verpassen wir ein wichtiges Ziel, das Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und vor allem lassen wir uns ganz viel Segen entgehen, den Gott auf unseren Dienst legen wollte. Gott will ja nicht, dass wir uns für ihn ins Zeug legen, damit wir uns den Himmel verdienen. Nein, wir sollen ihm aus Dankbarkeit dienen, weil er uns gemacht und gerettet hat. Wir geben ihm sozusagen ein bisschen von dem zurück, was er uns schon lange geschenkt hat, und im Gegenzug werden wir noch einmal mit ganz viel Segen überhäuft. Du bist zum Dienst berufen, sagt die Bibel. Denn wenn Jesus dich gerettet hat, dann stellt er dich auch in seinen Dienst hinein. Und er macht keine Ausnahmen dabei. Jeder Christ, ob Mann oder Frau, ob alt oder jung, ist ein Diener Gottes. Dabei musst du jetzt gar nicht befürchten, du müsstest auch Pastor werden wie ich. Gott zu dienen hat ganz viele Facetten. Wenn du einfach deine Fähigkeiten, deine Neigungen und deine Erfahrungen nutzt, um anderen zu helfen, dann dienst du bereits deinem Vater im Himmel. Petrus hat diesen Willen Gottes hier auf einen ganz einfachen Nenner gebracht. Er sagte: Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das klingt doch ganz leicht. Aber weißt du überhaupt, welche Begabung Gott dir geschenkt hat? Kennst du die Vorlieben und Neigungen, die er dir bereits mit in deine Wiege gelegt hat? Oder fragt dich der Herr auch, wie bei Jesaja: Wie dienst du mir eigentlich? Soll das ein Fasten sein, wie es mir gefällt? So soll das ein Leben sein, wie ich es will, dass du da führst? Wie damals bei Jesaja verwenden die meisten von uns viel zu wenig Zeit, um darüber nachzudenken, was Gott eigentlich von uns will. Wir hinterfragen nur noch ganz selten, was wir tun und wie wir es tun. Wir lassen uns einfach von der Strömung mitreißen. Wir machen bei allem Möglichen mit, ohne Jesus zu fragen, ob das mit seinen Plänen übereinstimmt. Wir folgen dem Trend, wir nehmen Gewohnheiten an, ohne wirklich zu fragen, ob das dahinter steckende Gedankengut im Einklang mit der Bibel steht. Die Folge ist, dass das Leben vieler Christen weit hinter dem zurückbleibt, was es sein könnte. Uns ist der Segen verloren gegangen, den Gott an unseren Dienst geknüpft hat. Jesaja sagt, ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Klingt das nicht wunderbar? Gott antwortet direkt auf dein Gebet. Aber er hat diese Verheißung an deinen Dienst gebunden. Denn warum sollte er deine Gebete hören, wenn du sowieso nicht tust, was er von dir möchte? Darum betont die Bibel das so sehr, dass wir aufgerufen sind, Jesus auf seinem Weg zu folgen. Nur da erfüllen sich all diese wunderbaren Verheißungen. Wir führen seine Aufträge weiter aus. Wir ehren ihn mit einem Leben, das seinen Spuren folgt, und dann ehrt er uns auch, indem er unsere Gebete erhört. Wir erleben das auf verschiedenen Gebieten, jeder nach seinen Möglichkeiten, aber wir alle zusammen tragen dabei Verantwortung, und zwar in kultureller, diakonischer und missionarischer Richtung. Schauen wir uns das einmal bei Jesaja an. Erstens, der kulturelle Auftrag, die Schöpfung bewahren. Schon bei Mose heißt es im Schöpfungsbericht, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden und er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Gott hat uns Menschen eine wunderbare Welt überlassen. Wir dürfen den Frühling, die Musik und die Sonne einfach genießen. Wir dürfen uns die Elemente sogar zunutze machen. Wir fliegen inzwischen mit den Wolken, die Sonne speist unseren Energiebedarf und das Wasser reinigt uns und stillt unseren Durst. Ja, in allen Jahrhunderten haben Christen ihren Beitrag dazu geleistet, die Ressourcen unserer Welt zu nutzen. Aber die Erfindungen wurden nicht nur zum Guten genutzt. Das fing schon bei Adam und Eva an, dass Gottes gute Schöpfung Risse bekam. Heute leben 2 Milliarden Menschen unterhalb des Existenzminimums. 1 Milliarde hungert. Millionen werden in die Sklaverei verschleppt oder im Sexgeschäft ausgebeutet. Krankheiten raffen ganze Städte hin. Ja, während wir diesen Gottesdienst feiern, sterben ca. 500 Kinder weltweit an Krankheiten, die man eigentlich mit wenigen Mitteln heilen könnte. Weite Teile unserer Welt sind nämlich leider von moderner medizinischer Versorgung ausgeschlossen. In der Folge davon sterben jedes Jahr 10 Millionen Menschen an Durchfall, Atemwegserkrankungen, Fieber und Masern oder ähnlichen Krankheiten. Und viele dieser Todesfälle könnten mit nur einer einzigen Impfung verhindert werden. Und mitten in diesem Scherbenhaufen stehst du. Du bist gebildet und erfahren, aber du denkst, du kannst da nichts machen. Du kannst eine Nachricht mit deinem Handy in einer Sekunde verschicken, aber du hast keine Zeit, über diese Welt mal wirklich nachzudenken. Du kannst in 24 Stunden einmal um die ganze Erde reisen, aber die Probleme, die ich gerade aufgelistet habe, sind zu weit für dich entfernt? Gott sagt, nein, ein Fasten, ein Gottesdienst, wie ich es haben will, sieht ganz anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. ladet die Hungernden an euren Tisch. Schon 2% der weltweiten Getreideernte würden reichen, um das Problem von Hunger und Unterdrückung weltweit zu beseitigen. Es gibt genügend Nahrung auf unserem Planeten, dass jeder Mensch täglich 2500 Kalorien zum Leben haben würde. Nur die Verteilung stimmt nicht. Wir haben auch genug Wohnraum, um die Waisen und Flüchtlinge dieser Welt zu beherbergen, aber einige stecken lieber Häuser in Brand, als Fremde in ihre Gegend zu lassen. Weltweit nennen sich 2 Milliarden Menschen Christen. Ist es da wirklich unmöglich, für die ca. 150 Millionen Waisenkinder auf dieser Welt ein Zuhause zu finden? Ich weiß, dass ich hier äußerst komplexe Sachverhalte vereinfacht darstelle. Es gibt Wirtschaftsinteressen, die verhindern, dass Getreide über Grenzen fließt. Es gibt Regierungen, die erlauben keine Auslandsadoption. Doch was wäre, wenn jeder von uns nach seinen Möglichkeiten hier helfen und vor allem beten würde? Ich glaube, wir könnten die Welt Schritt für Schritt verändern. Manche von uns haben damit ja schon angefangen. Sie sammeln Woche für Woche Kleidung für die Auslandshilfe. Sie sortieren Pullover und Hosen und vieles andere mehr. Sie reparieren die Sachen sogar, wenn sie noch gut sind. Die meisten von diesen Helfern aus unserer Gemeinde sind bereits über 70 Jahre alt, aber sie tun immer noch einen hervorragenden Dienst. Andere fangen schon in jungen Jahren an, ihre Verantwortung für die Welt zu übernehmen. So wollte Caleb, dass die Kinder in Mali sauberes Trinkwasser bekommen. Im Kindergottesdienst hatte er davon gehört, wie das Leben der Kinder in Afrika aussieht. Jeden Tag sterben dort Kinder, weil sie kein sauberes Trinkwasser haben. Diese Vorstellung erschütterte Caleb zutiefst. Zu Hause nahm er die 20 Euro, die er für ein neues Computerspiel gespart hatte, und spendete sie für die Kinder in Afrika. Außerdem bat er seine Eltern, denselben Betrag zu spenden. Dann ermutigte er alle seine Freunde und den ganzen Kindergottesdienst, etwas für die Kinder in Afrika zu tun. Das Ergebnis war genug Geld, um in Mali 2 neue Brunnen zu graben. Caleb, Gisela und Lieselotte oder wie auch immer sie heißen, das sind ganz gewöhnliche Menschen. Sie schweben nicht beim Gehen, sie haben keinen Sitz bei den Vereinten Nationen, aber von einem sind sie überzeugt: Sie tragen Verantwortung für diese Welt. Lass dir daher bitte vom Satan nicht mehr einreden, du könntest gar nichts auf dieser Welt tun. Das setzt er uns nämlich ständig ins Ohr. Er macht uns vor, dass diese Welt nur von Spezialisten, Regierungen und hochrangigen Persönlichkeiten gerettet werden kann. Aber das stimmt nicht. Jesus sagt, du bist das Salz für die Erde und ein Licht für diese Welt. Böse Menschen kommen zum Zug, wenn gute Menschen nichts tun. Darum halt dem Satan folgende Wahrheit entgegen, wenn er dir das nächste Mal solche Lügen einflüstert. Sag ihm, Gott verändert die Welt mit ganz normalen Menschen wie du und ich. Paulus sagt, wir sind geheiligt und damit für den Herrn brauchbar und zu jedem guten Werk tauglich. Bitte nimm diese 3 Worte mit nach Hause. Du bist geheiligt, brauchbar und tauglich für Gottes Aufträge, auch für seinen zweiten, den diakonischen Auftrag, gute Werke tun. Gott sagt, ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Jesaja gibt hier nur ein paar Beispiele für die guten Taten, über die sich unser Herr freut. Das ist nicht die ganze Liste. Aber es fällt uns ja gar nicht so leicht, bereits dieser kleinen Auswahl mal wirklich ins Gesicht zu sehen. Wir machen lieber einen großen Bogen um die Obdachlosen in den Fußgängerzonen unserer Städte. Und den Bettler vor unserer Tür schauen wir uns besser auch nicht so genau an. Das könnte wehtun. Diese jungen Leute hier aus unserer Gemeinde haben es anders gemacht. Sie sind im Dezember nach Köln gefahren und haben den Obdachlosen Gutes getan. Und ich möchte euch auch von Michael erzählen, bei dem ich mein Gemeindepraktikum absolvierte, der hat das auch anders gemacht. Wir wohnten im gleichen Haus und ein Landstreicher klingelte an unserer Tür. Eine Alkoholfahne umhüllte ihn. Er trug sein Ach-ich-armer-Ständchen vor. Zum Arbeiten sei er zu krank, für die Rente noch nicht bezugsberechtigt, die Fahrkarte für den Bus hatte er verloren und seinen Kindern sei er total egal. Ich verschränkte die Arme und grinste selbstgefällig und warf Michael so einen Blick zu, der sagen sollte, jetzt hör dir mal all diese Lügen an. Michael erwiderte meinen Blick nicht, im Gegenteil, er war ganz auf den Landstreicher fixiert. Er sah ihn voller Mitleid an. Und dann ging er los, füllte eine Tüte mit Lebensmitteln und gab sie dem Mann in die Hand. Während wir zusahen, wie der Landstreicher fröhlich von dann zog, blinzelte Michael sich eine Träne aus den Augen und er beantwortete meine unausgesprochenen Gedanken. Carsten, ich weiß, dass er wahrscheinlich lügt. Aber was ist, wenn auch nur ein kleiner Teil seiner Geschichte wahr ist? Wir hatten beide den Mann gesehen, ich aber hatte gleich durch ihn durchgeschaut. Michael sah tief in ihn hinein und ich glaube, das hat dem Mann unendlich gut getan, endlich mal so wahrgenommen zu werden. Matthäus berichtet uns über Jesus. Als Jesus die vielen Leute sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafhirte ohne Hirten. Was siehst du, wenn du die Leute um dich herum beobachtest? Wie steht es um dein Mitleid? Berührt dich das Elend um dich herum überhaupt noch? Sprachlich ist Mitleid so etwas wie ein Tritt in den Magen. Es ist ein ganz starkes Gefühl, das uns auch mal wehtut. Barmherzigkeit ist so ein anderes Wort dafür, das die Bibel oft benutzt. Der Barmherzige zieht sich nicht schnell aus der Affäre, indem er nur für das Notwendige sorgt. Er ist weitherzig, wie der Samariter in seinem Gleichnis. Der versorgt und verbindet die Wunden des unbekannten Reisenden. Er bringt ihn an einen Ort, wo er sicher untergebracht ist und weiter betreut wird. Und der Barmherzige ist sogar bereit, das Ganze aus eigener Tasche zu bezahlen. Er verspricht dem Inhaber der Herberge, weitere Kosten später zu begleichen. Gastfreundschaft ist auch so eine Form von Barmherzigkeit. Auch darin sollen sich Christen auszeichnen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, vergesst bitte nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Paulus betont dabei, dass wir als erstes den Glaubensgefährten etwas Gutes tun sollen, also unseren Brüdern und Schwestern. Darum haben wir die Wochen der Begegnung geschaffen und es ist sehr schade, dass sie so wenig genutzt werden. Die wenigen Zettel, die an der Flipchart hängen, sind auch noch größtenteils leer. Das heißt, wir haben nur wenig Gastgeber, aber noch viel weniger, die sich als Gäste einladen lassen. Wenn wir aber als Gemeinschaft gastfreundlich werden wollen, dann müssen wir das doch erstmal unter uns üben. Wie wollen wir ein Ort der Geborgenheit für fremde Menschen werden, wenn wir es noch nicht einmal für uns sind? Für die ersten Christen war das tatkräftige Füreinander-Einstehen noch eine Selbstverständlichkeit. Sie trafen sich reihum in ihren Häusern täglich und feierten das Mahl in jubelnder Freude. Sie aßen gemeinsam und dachten dabei an Jesus an jedem Tag. Außerdem teilten sie auch viel miteinander, damit jeder wenigstens so viel bekam, wie er nötig hatte. Ja, das fiel auch nicht allen leicht in der Gemeinde. Ananias und Sapphira scheiterten daran, sie brachten es nicht übers Herz, bei ihren Spenden ehrlich zu bleiben. Und bei der täglichen Suppenküche wurden auch schon mal Leute vergessen. Aber die Gemeinde arbeitete an den Schwachstellen und gab ihr Bestes. Denn wie sagt Jesaja? Helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Das konnte man in der ersten Gemeinde in Jerusalem spüren. Und das gibt es auch hier bei uns. Es wäre nur schön, wenn wir noch mehr von diesen guten Taten hätten, die so stark leuchten, dass wir Gottes Herrlichkeit darin erblicken. Denn damit kommen wir zu unserem dritten Auftrag. Der missionarische Auftrag und die Verkündigung des Evangeliums. Der Herr sagt in Jesaja 58, rufe so laut du kannst, lass deine Stimme erschallen wie eine Posaune, halte meinem Volk ihr Unrecht und ihre Vergehen vor. Jahre zuvor hatte Jesaja, hier bin ich gerufen, als Gott jemanden suchte, durch den er zu seinem Volk sprechen konnte. Ob Jesaja das je bereut hat? Er musste seinen Landsleuten ganz schön viel Unheil und Gericht ankündigen. Wie anders dagegen ist doch unser Auftrag. Wir haben eine wirklich gute Nachricht zu verkündigen. Am Kreuz kann alle Schuld abgeladen werden. Durch Jesus können wir ewig leben und mit dem Heiligen Geist sind wir nie mehr allein. Einige unter uns geben das gerne und frei an ihre Mitmenschen weiter. Bei anderen verursacht aber schon der Gedanke, den Mund mal aufzumachen, feuchte Hände und eine trockene Kehle. Einige von uns beten täglich dafür, im Alltag eine Gelegenheit zu bekommen, von Jesus zu erzählen. Wenn sie in den Bus steigen, sind sie ganz gespannt, mit wem sie wohl über den Glauben ins Gespräch kommen. Andere von uns beten darum, dass sie hoffentlich nie jemand etwas über den Glauben fragt. Sie fühlen sich unwohl dabei. Sie denken, sie hätten nichts zu sagen. Sie fürchten sich vor unangenehmen Reaktionen. Sicher wird Jesus auch ohne uns an sein Ziel kommen, aber er möchte es nicht. Er will diese Welt nicht ohne dich retten. Jesus sagt, dass er erst wiederkommen möchte, wenn jeder die Chance hatte, von ihm zu hören. Und darum sucht er dich, damit du die beste Nachricht der Welt weitergibst. Er fordert dich heraus, an seinem Reich mitzubauen. Und das ist nichts, wofür du dich schämen müsstest. Es ist die Botschaft, auf die die Menschen warten, auch wenn sich dessen nicht jeder bewusst ist. Aber überall auf der Welt suchen die Menschen doch nach Gott. Überall gibt es Religionen. Aber Jesus ist nicht einer von vielen Propheten. Und all diese Wege führen nicht zu einem Ziel. Die Bibel sagt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Darum braucht ihn jeder Mensch, wenn er nicht an seinen Sünden zugrunde gehen will. Meinst du wirklich, dass du diese Nachricht jemandem verschweigen darfst? Dabei können wir das Weitersagen ja sehr gut von Jesus selbst lernen. Jesus war ein liebenswürdiger und barmherziger Mensch. Er war seinem Nächsten immer ganz nah. Seine liebevolle Art hat die Leute wie eine Muschel ganz von selbst geöffnet. Und auch seine Art, Gespräche zu führen, können wir von Jesus übernehmen. Jesus schaute sich sein Gegenüber gut an und fand dort immer wieder Punkte, an die er anknüpfen konnte. Er sprach mit der Samariterin über ihre Ehemänner und er half ihr, ihre kaputte Ehe zu heilen. Zachäus erkannte durch Jesus, wie wichtig er für Gott ist und er änderte sein Leben noch in der gleichen Stunde und verschenkte all sein Geld. Nathanael wurde von Jesus einfach als wahrhaftiger Israelit begrüßt und sofort fasste dieser Mann Vertrauen zu Jesus. Oft müssen wir gar nicht so viel von Jesus erzählen. Unser Leben und unsere Art spricht auch so von unserem Glauben, hoffentlich zumindest. Und das ist eine Sprache, die ganz zeitgemäß ist. Die meisten Menschen interessieren sich leider nicht mehr für die großen Wahrheiten der Geschichte, aber die kleinen Geschichten aus unserem Alltag, die sind ihnen wichtig. Mehr als je zuvor sind Menschen auf der Suche nach authentischen Erfahrungen. Darum unterschätzt bitte nicht die Botschaft, die von einem Leben ausgeht, in dem Gott das Sagen hat. Auf uns Christen wird geschaut, auch wenn du denkst, dass dem nicht so ist. Die Menschen in deiner Nähe beobachten dich ganz genau. Es kann dein Nachbar oder dein Kollege sein, es kann ein Kranker sein, den du pflegst, oder ein Kunde, mit dem du geschäftlich zu tun hast, es können die Eltern der Freunde deiner Kinder sein. In all diesen Situationen gilt, was Petrus so treffend sagt, haltet in eurem Herzen Christus den Herrn heilig. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Der Glaube kommt aus der Verkündigung des Evangeliums. Das war bei Simon Mezo, der sich in einem Gottesdienst der Kreisjugendarbeit für ein Leben mit Jesus entschieden hat. Und das war auch bei Katrin und Daniel so, die sich auf Freizeiten bekehrt haben, wovon Jesus erzählt wurde. Das Traurige am Volk Israel zu Jesajas Zeit war, dass sie trotz ihrer vielen Gottesdienste nicht mehr wussten, was Gott wirklich wichtig ist. Sie hatten vergessen, dass Gott immer am Heil der Menschen interessiert ist. Und Jesaja weist sie und uns darauf hin, dass es nicht in Ordnung ist, den Glauben nur am Sonntag zu leben und ihn dann den Rest der Woche in die Abstellkammer zu sperren. Unser Glaube will im Alltag gelebt werden, sonst ist er kein Glaube an den lebendigen Gott. Jesus sendet uns in die Welt, um den Menschen auf eine dreifache Weise zu dienen. Wir sollen die Schöpfung bewahren, indem wir für Gerechtigkeit auf unserer Erde sorgen. Wir sollen anderen Gutes tun, um ihnen den barmherzigen Gott vor Augen zu stellen. Und wir sollen von Jesus erzählen, damit noch möglichst viele gerettet werden. Das alles steckt dahinter, wenn wir in unserem Leitbild sagen, dass wir Menschen dienen wollen. Und ich hoffe, dass du gemerkt hast, dass du ein wichtiger Teil in dem Auftrag bist, den Gott uns damit gegeben hat. Eines Tages wirst du vor Gott stehen und er wird dich fragen: Was hast du mit dem angefangen, was ich dir gegeben habe? Was hast du mit deinen Fähigkeiten gemacht? Was hast du mit deinen Erfahrungen und deiner Freiheit erreicht? Ich habe dich doch wunderbar geschaffen und deine Ausbildung war doch auch super. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Willst du dann antworten: Also lieber Gott, ich war ein bisschen zu beschäftigt mit meinen eigenen Plänen und Zielen. Ich kam einfach nicht dazu, dir zu dienen. Dann wird Gott dir sagen: Das ist leider die falsche Antwort. Hast du wirklich geglaubt, ich hätte dich auf die Erde gestellt, damit du dein Leben vergeudest? Ich habe dich geschaffen, damit du mir und meinen Zielen dienst. Und Gott wird keine andere Wahl haben, als den Platz, den er für dich vorbereitet hatte, einem anderen zu geben. Denn es wird genug Menschen geben, zu denen er sagen kann: Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir nun Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Ich habe meine Predigt mit Elvis Presley begonnen und mit einem Zitat von ihm möchte ich auch aufhören. Das einzige Album, das mit einem Grammy ausgezeichnet wurde, war eine religiöse Platte mit dem Titel »He Touched Me«. Darauf singt Elvis in einem Lied: »Wenn Blitz und Donner und das Läuten der letzten Glocke vergangen sind, möchte ich vor Jesus knien und hören, wie er sagt: Gut gemacht, mein Sohn.« Elvis hat es mit seinem Leben leider nicht hinbekommen, Gott zu dienen. Er hat den Auftrag verfehlt, den Gott in sein Leben gelegt hatte, und er hat es auch gespürt. Aber du hast immer noch die Chance, die Aufgabe zu erfüllen, die Gott dir zugedacht hat. Darum pack es endlich an. Entdeck die Gaben, die Gott dir anvertraut hat. Nutz das Potenzial, das in dir steckt. Napoleon zeigte einmal auf eine Karte mit China und sagte: Dort liegt ein schlafender Riese. Wenn er aufwacht, wird er die Welt erschüttern. Wir leben in dieser Zeit, wo wir das spüren. Und wenn ich euch hier heute so sehe, dann denke ich auch: Wir sind doch ein schlafender Riese. Wenn jeder von uns Gott dienen würde, was wäre das für ein unglaubliches Potenzial? Wie viele wunderbare Dinge könnte er durch uns auf dieser Welt tun? Wir müssten es nur zulassen und darauf hören, was er uns aufträgt. Und das ist weitaus wichtiger als deine Karriere. Es ist weitaus wichtiger als deine Hobbys. Es ist sogar weitaus wichtiger als alles andere, was es auf dieser Welt gibt. Denn nichts davon wird in der Ewigkeit Bestand haben. Das aber, was du für Gott tust, das wird nie vergehen. Darum fang an und setz deine Talente für ihn ein. Nutz die ganze Kraft und die Möglichkeiten, die in dir stecken, damit du am Ende diese 7 wichtigen Worte deines Lebens hörst. Gut gemacht, du treuer und tüchtiger Diener. Du hast genau das getan, wofür ich dich auf die Erde gesetzt habe. Ich wünsche dir von Herzen, dass Gott das einmal zu dir sagen wird: Gut gemacht, mein Sohn, gut gemacht, meine Tochter, denn du wurdest geschaffen, um seinen Willen zu tun und Menschen zu dienen. Amen. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Wenn du das wirklich sagen kannst, dann lade ich dich ein, dieses Lied jetzt mit mir zu singen. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt.